Hallo, Herr Butzko.
Hallo, Hans Gerzlich.
Ich melde mich immer noch aus, ja, Norwegen zum einen, aber zum anderen aus dem Tal der Tränen.
Ja, wobei, hast du da in Norwegen, was für Temperaturen habt ihr da bei euch in Norwegen gerade? Ja. Wie sind bei euch die Außentemperaturen?
Sag die doch mal. Sind sehr, sehr angenehm, so bei angenehmen 16, 17 Grad.
Wow.
Ja.
Wie war die Nacht? Hast du Polarlichter gesehen?
Nee, wir waren zwar am Nordkap und waren am nördlichsten Punkt Europas und haben gesagt, ach guck mal, jetzt könnten wir eigentlich weiter von hier aus wie Roald Amundsen zum Nordpol. Ja, aber die Nordlichter muss ich verschlafen haben.
Ach so, ja, verschlafen. Ich meld mich aus der tiefen Verschlafenheit.
Ja.
Ich hab in der 46. Minute einfach die Augen zugemacht und nicht mehr hingeguckt.
Das wäre schön gewesen.
Zeugen Lebuders, Ihren Podcast mit H.G. Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.
Ja, ich habe keine Nordlichter gesehen. Hast du denn keine Polarlichter gesehen? Hast du denn Glanzlichter gesehen?
Glanzlichter, du meinst letzten Samstag bei unserem Spiel in Nürnberg? Ja.
Worüber reden wir?
Ja, genau. Ich meine, gut, wir können darüber reden, dass der Verein unseren Podcast hört. Mal wieder haben wir den Beweis, dass der Verein unseren Podcast hört. In der letzten Folge habe ich dich gefragt, was macht eigentlich Mike Büskens? Und kurz darauf, öffentliches Statement, erst der Tillmann mit seinem Business Speech und Management Lehrgang für Anfänger. Und dann hat aber Büskens in derselben Erklärung gesagt, ja, pass auf Leute, momentan bin ich wirklich ausgelaugt und ich habe zurzeit tatsächlich zuletzt ein bisschen, aber ich komme wieder. Siehste, alles in Ordnung, da läuft der Hase. Die hören unseren Podcast. Und
das wissen wir.
Ja, und ansonsten die ersten 45 Minuten. Wir wollen mal sagen, wir haben also Seguin nicht dabei gehabt. Wir haben Kallas nicht dabei gehabt. Also dann andersrum. Wir haben erst Kallas nicht dabei gehabt. Kurzfristig fällt auch noch Seguin aus, dass der Trainer sagt, ich muss jetzt innerhalb von einer Minute mir irgendwas einfallen lassen. Und hat gesagt, okay, Kaminski neben Cissé, weil die haben ja, ich meine, klar, wenn du jetzt den Wansinski oder den Sanchez da reinwirfst, die sind da wirklich bei null. Und Kaminski und Cissé sind ja nicht bei null, die sind ja bei minus 10.
Aber die wissen, wenn du die neuen reinwirfst, die wissen ja gar nicht, dass sie schlecht spielen müssen. Ne? Die wissen ja gar nicht Bescheid. Ja, aber der Kaminski, ich glaube, der Gerards, der ist einfach nach der Formel gegangen. Also, der Kaminski hat jetzt 10 schlechte Spiele oder 20, keine Ahnung, hintereinander gemacht, da muss doch nach dem Gesetz der Serie auch mal ein Gutes kommen.
Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung für Fortgeschrittene. Jetzt ist er soweit.
Ja.
Und die ersten 45 Minuten, das wollen wir mal festhalten, waren die Nürnberger nicht ein einziges Mal in unserem 16er.
Nein.
Das einzige Mal, dass der Hegren eingreifen musste, war außerhalb seines 16ers, als er da so einen Nürnberger Konter da locker und souverän vor unserem 16er weggegrätscht hatte.
Ja.
Wir hatten die Nürnberger mit einer dezimierten, ich sag nicht B11, aber mit einer A-11, ja. mit einer 2.0. Wir hatten nicht unsere, und wir haben die Nürnberger trotzdem von unserem 16er perfekt weggehalten. Ja. Wir hätten 2, 3, 4-0 zur Halbzeit führen können, wobei man natürlich immer sagen muss, fällt der Kopfball von Bachmann, gibt's ja Anstoß für Nürnberg. Wer weiß, ob es dann zum Spielverlauf gekommen wäre, wo dann der CC überhaupt, wie auch immer. Aber selbst nach dem 1-0 hatte der Höylund, hatte ja auch nochmal eine super Chance. Wir hätten locker mit 2-0 in die Pause gehen müssen. Wir hatten die Nürnberger im Sack. Wir hatten sie nicht mehr im Sack, wir hatten sie im Säckchen. Also die Nürnberger waren nicht da. Sie waren nicht da.
Sack und Tüten, die hatten expected goals 0. Zero, nada, niente, schwarzes Loch.
Ja, genau. Und zwar so souverän, wo ich dachte, wie geil ist das denn, bitteschön. Und das war ein Highlight, ein Glanzlicht. Und da muss man ja auch drauf aufbauen. Vor allem, wie gesagt, es fehlte Seguin, es fehlte Kallas. Und wir haben trotzdem mit dieser Abwehr und diesem Mittelfeld, wir hatten eine Performance abgeliefert, wo ich vom Fernseher saß und dachte, wie geil ist das denn, bitteschön?
Ich hatte auch schon den Aufstiegssekt kaltgestellt.
Genau.
Also da war doch völlig klar, ich habe schon die Blitztabelle eingeblendet und habe gedacht, alles klar, 6 Punkte sind wir vorne. Ah, super, das wird ja eine astreine Saison.
Genau, genau. Ja. Was haben sie uns erzählt? Was haben sie uns erzählt? Wir wollen peu à peu uns irgendwie vor allen Dingen verbessern. Wir wollen sehen, dass wir uns verbessern. Und dann wollen wir im obersten Drittel lang. Ich sagte, diese Leute machen doch Understatement. Das ist doch hier, das ist doch ja Phishing for Compliments. Das ist doch, so geht's ja. Die wollen uns verarschen.
In Wirklichkeit Durchmarsch.
Aber sowas von.
Ne? So. Der früheste Aufsteiger, der jemals stattgefunden, festgestanden hat, wahrscheinlich schon zum Ende der Hinrunde
uneinholbar
vorne.
Ja, unfassbar.
Ja, und dann kommt der 12. Mann, der Nürnberger.
So, ja.
Da weiß man nicht so recht, was er sich dabei gedacht hat. Ne? Er aber auch nicht. Und damit mit 12 gegen 10, beziehungsweise 10 gegen 12, wurde es dann schwer.
Ich sag mal so, dass dieser Schiedsrichter schon in der Vergangenheit durch zweifelhafte Entscheidungen auffiel, kann man sich ja im Netz angucken, wo sich jemand beim Gang in die Kabine so ein 5-Liter Stiefel, frisches Feld, den sie in die Fresse geschüttet haben. Also der Typ scheint tatsächlich ab und zu mal ein bisschen nicht ganz so Knuschsport zu sein. Das fängt ja schon mit der ersten gelben Karte für den Schallenberg an. Ja, es gibt die Direktive. Nur noch der Kapitän darf was zum Schiri sagen, alles andere ist Rudelbildung, gibt gelbe Karten.
Jetzt hätte er gar nichts gesagt.
Der Schallenberg hat ja nichts gesagt, der hat sich weggedreht und mal kurz sich geärgert.
Ja, der ist auf den Boden geplumpst.
So,
der hat Bautz,
was ich selbst,
der hat Bautz gemacht.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Das macht er klar, das macht er in 2 Meter Entfernung vom Schiri.
Ja, aber da geht man doch normalerweise hin und sagt, oh, hast du dir wehgetan? Stehst du mal wieder auf, ne?
Bitteschön, bitteschön. Also wenn du souverän bist und Fingerspitzengefühl hast, sagst du, ey, pass auf, Freundchen, letzte Mal, nächste Mal gibt's für so eine Aktion gelb. Auch das kann man ja sagen. Da gibt's ja diesen sogenannten, wie heißt das doch, Ermessensspielraum. Was hätte dieser Schiri gemacht, wenn der Schallenberg den gleichen Move 20 Meter entfernt gemacht hätte? Oder wenn ein Einwechselspiel auf der Bank das gemacht hätte. Oder in der Umkleidekabine. Also irgendwo muss doch mal, verstehst du, also da, wo ich sage, da hätte der Regie schon mal so einen 1,5 Liter Pilz zum Gang in die Kabine sich schon verdient. Aber bei dem zweiten Ding, ne, wobei, Klammer auf, Schallenberg selber hat ja gepostet, das erste darf mir nicht passieren, wo ich sage, ja, weil ja die Vorgabe veröffentlicht wurde. Bitte hier nur noch, und ansonsten, aber mal ehrlich.
Bitte, nicht mehr auf den Boden werfen.
Aber bitte, mal ohne Scheiß, wenn du gar keine Emotion mehr zeigen darfst, dann musst du als Schiedsrichter Schach bewerten oder rhythmische Sportgymnastik.
Ja.
Ja, da kannst du kriegen. Wenn du willst, nur noch das Gentleman-Verhalten angesetzt, dann darfst du doch nicht Fußball pfeifen, dann musst du auch mal dich auskotzen dürfen. Also wirklich, der hat ja, also mir fehlen die Worte für diese erste Gelbe schon. Und jetzt kommt die zweite Gelbe. Ja. Was sagst du? Du sagst, da hat der Schiri daneben gelegen?
Ja, ich sag, der Schallenberg tritt den Janda brutal und normalerweise glattrot. Das ist übrigens auch meine Frage, die ich mal an die Regel, hier, du kennst dich doch mit den Regeln aus, scheinbar, ne? Weil alle gesagt haben, ja, bei einer gelben Karte darf der VAR nicht eingreifen. Ja?
Richtig.
Hätte der VAR nicht sagen dürfen, oh, Herr Schiedsrichter, das könnte glattrot gewesen sein. Dann darf er nämlich eingreifen.
Richtig.
Gucken wir uns das zusammen, mal zusammen an.
Ganz genau.
Und dann geht
du
er raus.
Es auf Punkt.
Ja?
Ja, oder er hätte auch sagen können, du, glattrot für den Nürnberger Spieler. Also er hätte nur sagen müssen, also du, das Foul war andersrum und vielleicht glattrot für den, der VAR darf, ich meine, da muss man sich mal vorstellen, da sitzen irgendwann irgendwelche Leute am Konferenztisch, da sagt einer, ey, ich glaube, wir müssen mal ein VAR anführen. Da sagen die anderen, boah, super, aber nur bei bestimmten Sachen wie Torentscheidungen, also Abseits oder...
Oder wenn einer auf einem Bein eine Seitenlinie lang hüpft, um Eckfahne, dann darf er eingreifen.
So, bei Elfmeter darf er eingreifen, bei Elfmeterentscheidungen darf er eingreifen oder bei Verwechslung von Spielern darf er eingreifen, also wenn du, ich meine, Klammer auf, das war doch eine Verwechslung. Der hat doch den Nürnberger mit dem Schalker Spieler verwechselt. Also leider schon. So. Ja. Und dann sagt er, und bei rote Karten darf er eingreifen. Da muss jemand anders gefragt haben, was ist mit gelbe Karten? Darf er da auch eingreifen? Nee, hat er gesagt, da nicht. Warum nicht? Ja, nur so. Also, weiß ich auch nicht, aber damit, so. Also bei Gelb-Rote darf er auch nicht eingreifen.
Nee.
Aber bei Rote. Und da hätte der VAR natürlich sagen können, hör mal zu, Schiri. Du kleiner, glatzköpfiger Despot. Da hast du wahrscheinlich eine rote Karte übersehen.
Ja.
Dann hätte er eingreifen dürfen. Dann geht der Schiri raus und sagt, Mensch, das war ja gar nicht gelb-rot für den Schallenberg. Das war ja gelb für den Nürnberger, also gelb. Es war auch nicht rot für den Nürnberger, aber gelb-rot für den Nürnberger. Ja. Dann hätten wir nicht nur mit 10 gegen 11, wir hätten ja bei 11 gegen 11, hätten wir die zweite Halbzeit genauso souverän, wir hätten mit 11 gegen 10.
Ja, und wobei, übrigens derjenige, der das Tor gemacht hat, ne?
Ja.
Dieser
ja,
Janda wobei, war dann der, der hinter der 2:1 gemacht hat.
Und wie ich jetzt sage, wie ich jetzt ausspreche, sage ich, ja. Moment mal, aber wenn wir Überzahl gehabt hätten, du weißt, wie oft in der Vergangenheit Schalker sich schwer getan haben mit Überzahl, wie oft wir selber die Erfahrung machen mussten, wenn wir ein Mehr waren, was wir dann für Probleme bekommen hatten.
Ach du Schreck, da hätten wir vielleicht noch höher verloren. Da sind wir mit 1:3 noch gut bedient.
Andersrum wird ein Schuh draus. Andersrum nämlich, ey, warum haben wir hatten, und da kommt wieder der Punkt, wo ich sage, okay, Schiri hat daneben gelegen, kann passieren. VAR hat nicht eingegriffen, obwohl er hätte eingreifen dürfen. Das ist der eigentliche Skandal bei der Geschichte. Mal wieder ein Vollversagen vom VAR. Mal wieder, zum wiederholten Mal. Mir steht das inzwischen bis unterkante Oberlippe. Ich kann das... Ich müsste meine Tastatur jetzt von der Kotze frei wischen, so viel, wie ich gefressen habe. Alles gut und schön, alles scheiße, aber bitteschön. Wir hatten eine Viertelstunde Zeit in der Kabine. Da hätte ein Trainer und eine Mannschaft sagen können, so, jetzt atmen wir alle mal durch und lassen unsere Wut freien Lauf. Jetzt sind wir alle mal sauer. So, jetzt schütteln wir uns doch mal richtig raus. So, und jetzt hören wir alle mal zu. Alle mal zuhören. Wir sind nur noch zu 9. Feldspieler. Aber wenn die Nürnberger 2 von sich immer noch als Absicherung in der Defensive stehen haben, haben wir immer noch ein Mann mehr. Das heißt, in der zweiten Halbzeit müssen wir folgende Taktik machen, die nennt sich Busparken. Jetzt spielen wir alle mal 45 Minuten lang Busparken. 5er, 4er, 0. 5, 4, 0 oder wenn wir die Viererkette haben, 4, 5, 0. Wir machen einfach kein Tor mehr, aber wir lassen auch keins mehr zu. Das muss doch in der... Und dann hat der Gerrits das wahrscheinlich noch nicht ausgesprochen, noch nicht zu Ende gesprochen. Da steht es 1:1 für Nürnberg.
Ja. Das hätte der sagen können. Warum hat er das denn nicht gesagt?
Ja, da ist ihm seine eigene Winning-Mentality ist ihm da aus... Hey, Gerrits, listen to this podcast. Winning-Mentality. What is mit der Winning-Mentality? Winning-Mentality sagt, wir müssen jetzt einfach nur mit 2 Abwehrreihen an unserer 16-Meter-Linie die nächsten 45 Minuten lang einfach mal stehen.
Aber vielleicht ist das einfach so, dass du da so ein bisschen aus dem Rezept geworfen wirst, wenn du so zu Unrecht einen runtergestellt kriegst. Dass dich das einfach, ich meine, gut, du hast eine Viertelstunde Zeit gehabt, wie du schon sagtest. Übrigens, die Nürnberger hatten ja am Schluss, ich will nochmal auf meine Expected Goals zurückkommen, ne? Am Schluss des Spiels 0,82. Also, verstehst du, die hatten 3 Tore, aber weniger als ein erwartetes Tor.
Unfassbar.
Also, Chancen im engeren Sinne hatten die auch nicht, aber die Böden halt drauf. Und
nach wie vor nicht, genau. Ja, ja, für mich, ich war ja nicht in der Kabine dabei. Das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, wo ich das sage. Ich war ja gar nicht dabei. Ich weiß ja nicht, was der Gerrits gesagt hat und was die Spieler gehört haben. Und wenn du sagst, das ist natürlich ein Schlag in der Magengrube und ein Schockzustand erstmal. Aber nochmal, da musst du sagen, jetzt sind wir mal 2 Minuten sauer. Jetzt treten wir mal hier den Schokoshake durch die Kabine. Ja, jetzt essen wir alle ein Stück Kuchen.
Ja.
Der steht ja da rum, weil der Fährmann ist ja, wir haben ja noch Kuchen übrig. Wir haben aber viel Kuchen übrig. Jetzt nehmen wir hier ein Stück Kuchen und dann listen to the Trainer. Und dann musst du eigentlich sagen, jetzt zeigen wir mal, was ich weiß noch.
Ja.
Bei der Fußball-WM in Japan und Korea, das war 2002.
Ja.
In der Vorrunde ist die deutsche Nationalmannschaft mal auch dezimiert worden um einen Spieler. Frag mich nicht mehr, ob ein Ballack war oder irgendeiner war das. Und da hat der Kahn hinterher berichtet, wie sie in der Kabine saßen und sagten, so Männers, jetzt zeigen wir denen, wie wir mit einem Mann weniger trotzdem nichts zulassen. Und sowas hätten wir gebraucht. Und da komme ich wieder an die letzte Woche, wo ich sagte, da fehlt es einfach noch zur souveränen Mannschaft. Da siehst du doch, wir sind erst noch im Aufbau und was zu entwickeln. Gib der Truppe und dem Trainer Zeit, lasse Erfahrung machen, auch so eine Erfahrung, dass sie beim nächsten Mal wissen, das passiert uns, selbst wenn wir nochmal in Unterzahl geraten. das passiert uns so nicht nochmal. Wenn das der Lerneffekt ist, bin ich auch damit einverstanden. Ist auch das tatsächlich ein Glanzlicht, aus dem wir was mitnehmen können.
Aber vielleicht der Gerhard hat's auch gesagt, passt mal auf, hinten ist das doch eigentlich egal, selbst wenn wir 3 reinkriegen. Wir machen ja vorne 5, weil wir haben ja Chancen ohne Ende. Und die hatten in der zweiten Halbzeit, also die haben ja ihre Schwächephase dann gehabt, so die erste Viertelstunde. Dann stand's ja irgendwann 10-10 und da kam Schalke ja wieder. Und da hatten ja der Karaman und... wie heißt unser neuer Wunderstürmer nochmal? Ich komme jetzt gerade.
Der Silla.
Die hatten ja Chancen. Und das waren ja so Dinger wie, die sind ja gegen Braunschweig reingegangen, wenn der Karaman irgendwie aus 17 Metern mal, eigentlich hat er noch einen Gegenspieler vor sich, schießt aber mal an dem vorbei und dann geht er rein. Und jetzt geht er aber einen Meter drüber. Also, das Ding hätte auch, von den Chancen hätte das auch 3-3 ausgehen können. Die waren ja da. Was mich ein bisschen ratlos hinterlassen hat, war gar nicht, dass die, wie du sagtest, ihr Spiel so umgestellt haben, sondern das war so die letzte Viertelstunde. Dass da kein Aufbäumen, kein Anrennen, kein Brechstange, kein, komm, wir machen oder 3-2 und dann fangen die an zu schwimmen und dann kriegen wir vielleicht noch einen rein, sondern die Nürnberger haben bei jeder Gelegenheit Zeitspiel gemacht, auf dem Boden rumgelegen und so, ja, aber die Schalke auch.
Ja, da hat der Karaman was zu gesagt. Also, dass der Schiri einem Nürnberger Spieler auch gelb und gelb-rot gab, das war ja übrigens genau der Spieler, der schon zur Halbzeit hätte für Nürnberg rausgehen müssen.
Ja, ja.
Und für genau die gleiche Aktion. Das ist auch lustig. Der hat genauso seine Stollen auf den Knöchel vom Schalker gestellt. Also, es war ein Gantenbein.
Da kann man ja froh sein, dass da nicht der Gantenbein runtergeflogen ist, ne?
Kann man im Grunde genommen, aber es war, ich habe in dem Moment gedacht, so habe ich gedacht, das ist jetzt die Konzessionsentscheidung. Es war mir für mich so klar, dass ich vermute mal, der Schiri hat in der Halbzeitpause selber schon gesehen, ach du Scheiße.
Ja, ja, klar.
Ne? Und hat sich nur gedacht, wann? Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit. Und da war sie. Das war sowas von eindeutig eine Konzessionsentscheidung. Und warum? Ich dachte auch erst so, jetzt sind wir da 10-10, jetzt machen wir da weiter, wo wir die erste Halbzeit 45 Minuten lang weitergemacht haben, machen wir so weiter. Und dann hatte der Karaman aber hinterher gesagt, ja, wenn du aber 20 Minuten lang ein Mann weniger bist, dann rennst du tatsächlich mehr, um Lücken zu stopfen und Verteidigungslinien aufzubauen und dann fehlten ihnen vor allen Dingen bei den Temperaturen, ne, Samstagnachmittags, ne, bei der Zeit, wo man früher aus der Schule kam, ne,
ja, da hätten die mal hier in Norwegen spielen sollen.
So, denen fehlten die Körner, hat er gesagt. Und angesichts dessen war es ja sogar dann noch ganz gut, dass wir überhaupt noch Chancen hatten. Aber eben, diese Souveräne, wir halten sie von unserem 16er fern, das hat ja auch nicht geklappt. Weil beim Stand von 2-1 wurde der Nürnberger Spieler rausgeworfen. Und jetzt hätte man dann 2-2 genommen, aber dass dann diese doofe 3-1 fällt. Und da sind wir wieder bei unserem aller Lieblingsschalker, Herrn Kaminski. Ne? Also, da hast du einfach wieder den Punkt, wo wir schon letzte Saison sagten, wo wir die Taktik vom Reis doch mal analysiert haben. Du kannst doch nicht mit Abwehrspieler hochstehen, so 40 Meter vom eigenen Tor, wenn du genau weißt, auf diesen 40 Metern ist jeder gegnerische Stürmer schneller als Kaminski. Und genau in der Zone hat der Kaminski sich aber mit einem ganz billigen Hackentrick an sich den Ball und den Gegner vorbeilaufen lassen. Und da war klar, der kommt da jetzt nicht mehr hinterher. Das ist einfach so. Nee. Gutes Stellungsspiel, ja, und kein Problem, wenn vor dir alles, wenn alles klappt, aber da fehlte es der Mannschaft und ihm persönlich tatsächlich. Das ist quasi, ich sag mal, Herr Kaminski, das ist unser Dani Latzer für die Saison.
Ja, aber das war aber auch der Klose hat aber auch dann diesen Jungen da gebracht. Der hat ja seine 18-Jährigen da von der Leine gelassen, ne? Da weiß ich nicht, ob, wenn wir jetzt schon hochstehen müssen, weil wir angreifen müssen, ob der Trainer Gerhards da nicht vielleicht gesagt hätte, pass auf, wenn wir an der Mittellinie die letzte Verteidigungslinie haben, dann muss ich halt den Kaminski rausnehmen und mal unseren Wasinski oder Sanchez oder so, egal ob die schon mal ein Spiel gemacht haben, aber den rennt keiner weg, da stelle ich den dahin.
Ja, aber der Kaminski hat ja nicht die letzte Verteidigungslinie da gebildet. Der war ja da irgendwo, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Der Nürnberger Spieler ist an ihm vorbei und rannte aufs Schalker Tor zu. Da waren ja noch 4 Schalker in der hintersten Linie. Dann ist ja das Nächste, wo du gesagt hast, Herr Kaminski, was turnen Sie bitte da in dieser Zone rum?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, kann ich mir auch nicht sagen. Also, maximal unglücklicher Verlauf. Auch da fehlte einfach tatsächlich the winning mentality. Da fehlte die zweite Halbzeit. Also sagen wir so, die Halbzeitpause und die zweite Halbzeit ist hoffentlich eine Lektion gewesen, die wir gemacht haben, wo wir analysieren und sagen, hier müssen in Zukunft andere Entscheidungen getroffen werden. Hier muss man in Zukunft sich anders verhalten. Hier muss auch der Trainer sich anders, auch die Einwechslung, mein Aydin zu bringen, war eine Idee, kann ich verstehen. Aber man hätte auch sagen können, was er macht, wir nehmen den Højlund raus, aber wir ersetzen 1:1 die Position. Wir ersetzen einfach da, wo Schallenberg, dann hätte man da den Wasinski zum Beispiel auf die 6 stellen können. Hätte man machen, also es hätte Möglichkeiten gegeben, das Ganze anders schon zur Halbzeit zu lösen. Und ich kann nur hoffen, die ersten 45 Minuten waren mit Sicherheit eine Blaupause, wie man auch mit der 1B11 bestehen kann, und zwar souverän. Und die zweite Halbzeit war auch eine Blaupause, wo man sagen kann, so, jetzt haben wir Fehler gemacht, aus denen wir hoffentlich lernen. Dann war das für mich auch in Ordnung.
Also ich sag mal so, hätten wir an der Seitenlinie gestanden, wäre das nicht passiert.
Hätten wir an der Seitenlinie gestanden, hätten wir uns selbst eingewechselt.
Ja.
Und dann wäre das nicht passiert.
Dann wären wir gehüpft mit einem Bein.
Oh, Handstand, Überschlag.
Hände auf den Rücken angebunden.
Wir hätten vor der Bank der Nürnberger dem Klose gezeigt, wie Salto vorwärts und rückwärts funktioniert.
So nämlich. Ja, aber jetzt haben wir zum Glück als nächsten Gegner Aalen.
Auswärts. Pokal auswärts in Aalen.
Ja, auswärts halt immer schlecht, wie wir ja wissen. Aber da kommt doch so ein Aufbaugegner zur richtigen Zeit. Oder?
Wir haben, glaube ich, schon mal vor einiger Zeit in Aalen Pokal auswärts gespielt. Da war noch ein Herr Fafan, glaube ich, bei uns im Kader. Und auf dem Spielfeld. Und das haben wir ganz knapp mit Mühe und Not 1-0 oder 2-0 oder 2-1 gewonnen. Also selbst unsere Champions-League-Mannschaft hat da mal richtig kacke ausgesehen.
Ja, aber im Pokal. Übrigens, was wird denn hier, was ist denn jetzt hier los?
Da wird Rührei geschlagen, oder?
Sitzt du in der
Küche und lässt dir Rührei machen?
Ich habe mich extra in einen Konferenzraum hier zurückgezogen. Was machen die denn hier? Die sind hier draußen und kloppen das Schiff kaputt. Mann, hört da mal auf damit. Was ist denn jetzt hier los? Naja, komm, wir haben noch die Tipps.
Du bist im Maschinenraum und da wird gerade irgendwie die Druckluft.
So, dass das Boot,
Kolben,
das mitmacht.
So. Also, unter normalen Umständen würde ich sagen, das ist eine typische Pokalbegegnung, die tatsächlich, ja, da weiß ich noch gar nicht, aber nach der Erfahrung in Nürnberg, glaube ich, hat die Truppe richtig Wut in sich. Ich glaube, die haben, und Schallenberg darf ja, glaube ich, im Pokal spielen. Ich glaube, die werden die Sache sehr ernst nehmen, die werden richtig gallig sein.
Seriös.
Und die werden, vermutlich, werden die da nichts anbrennen lassen. Die werden, also, ich sag mal so, wenn da doch ein Kackspiel wird, dann haben wir gesehen, einen souveränen Start, eine mittelprächtige Auswärtsbegegnung als zweiten Saisonspiel und eine richtige Abschutzkacke im dritten, dann haben wir ein Thema. Aber ich glaube tatsächlich, die Mannschaft wird zeigen, dass mit ihr zu rechnen ist, dass sie was drauf hat. Da werden auch vielleicht Spieler wie Wasinski oder Sanchez auf dem Platz stehen.
Und Torben Hoffmann?
Torben Hoffmann? Ja, sicher. Der wird zeigen, was er für Qualitäten im 16er hat. Oder wird auch gar nicht geprüft werden. Ich weiß es. Also, ich sage, das wird ein souveränes Auswärts Schalke 5, Aalen 0.
Ja, wobei man sagen muss, die Braunschweiger, die wir so weggefiedelt haben und gesagt haben, Mensch, die haben ja jetzt zu Hause auch 1-3 verloren. Relativ chancenlos, also wenn man da mal so einen Quervergleich ziehen will. Die Nürnberger hatten vorher in Karlsruhe verloren, gegen die wir jetzt auch verloren haben. Also entweder ist das so, dass in der besten zweiten Liga aller Zeiten, jetzt aber wirklich besten zweiten Liga aller Zeiten, jeder jeden schlagen kann. Oder die Braunschweiger waren
halt... Nee, jeder kann Braunschweig schlagen.
Schon sehr schlecht. Und die Nürnberger sind eigentlich auch gar nicht so gut, haben aber trotzdem geschafft, gegen uns zu gewinnen. Also man im Moment weiß man eigentlich noch gar nichts. Ne?
So, aber man weiß, dass in der Truppe Leben ist, dass die Truppe was gelernt hat, dass sie ganz anders spielt, dass sie guten Team-Spirit hat, dass sie in Nürnberg was erlebt hat, was sie verarbeiten wird, woraus sie ihre Lehre ziehen wird und was sie direkt auf den Platz bringen wird.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich, also 3-0 habe ich schon mal auf dem Zettel, weil ich gehe mal davon aus, 3 Tore durch Siller, der macht seinen ersten Dreierpack. Und dann kommen vielleicht noch 1-2 andere dazu. Aber ein Gegentor kriegen sie eigentlich, da sind sie eigentlich immer für gut, weil ich glaube nicht dran, dass der Trainer hier mal eine Innenverteidigung wie Cissé und Wasinski oder so, oder Cissé und Sanchez spielen lässt. Ich glaube, der stellt auch da wieder den Kaminski auf, weil er sagt, hier, Kaminski, du brauchst Spielpraxis, dann wirst du schneller.
Oder er stellt Schallenberg und Cissé hinten rein.
Das glaube ich auch nicht, weil wenn der Seguin fällt, muss der Schallenberg ja sowieso vorne spielen. Oder was ist denn mit diesem Herrn Gröger? Der war doch eigentlich auch... jetzt wird es aber ein bisschen... das kann doch sein, die terrorisieren mich doch hier. Ich ziehe mich hier an den ruhigsten Ort des ganzen Schiffes.
Guck mal, ob die Handwerker vielleicht schwarz-gelbe Klamotten anhaben. Ja, dann weißt du Bescheid.
Ich glaube auch, hier ist normalerweise Totenstille. Ich habe extra diesen Raum hier gesagt, da kann ich mich zurückziehen. Wunderbar. Und dann werde ich hier so terrorisiert. Gut, also, wir gehen aus. Du sagst 5-0. Ich sag mal 4-1. Das würde mir auch schon reichen. Obwohl im Pokalreich ja eigentlich weiterkommen. Aber es wäre schon schön, wenn man souverän weiterkommt. Wenn man wirklich zeigt, nee, komm, dann machen wir gar kein... nicht viel Feder lesen, hier, da lassen wir nichts zu, wie gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit, spielen wir auch die zweite Halbzeit. Mal gucken, ob der Schiedsrichter mitspielt.
Ja, nicht viel Feder lesen, das ist ein Wort. Du ziehst dir jetzt die Gummimaske vom Gesicht und dann kommt Olaf Thon zum Vorschein.
Ich weiß, woher der Hase weht.
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.